Hallo, ich bin Marie, ich bin Feuerwehrfrau in der Freiwilligen Feuerwehr und das ist mein Podcast. Ich spreche mit meinen Gästen über spannende Themen, die mich interessieren, rund um die Feuerwehr. Viel Spaß bei Marie Brennt, der Feuerwehr-Podcast. Hallo, ich bin die Marie. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Feuerwehr-Podcast Marie Brennt. Erstmal möchte ich mich bei euch allen ganz herzlich bedanken für euer Feedback. Ja, wenn jemand von euch Anregungen oder auch Kritik hat, dürft ihr die auch gerne loswerden. Ich habe keine Couch, aber wenn ihr Lust habt, gegenüber bei mir auf meinem Sessel zu sitzen und mir eure Geschichte zu erzählen, dann schreibt mir doch gerne. In dieser Folge habe ich die Suse eingeladen. Die Suse kennt ihr aus der ersten Folge. Und ich kenne die Suse schon ein bisschen länger und ich unterhalte mich sehr gerne mit ihr und sie hat sehr viel zu erzählen, vor allen Dingen über Doppel- und Dreifachbelastung und ja, darüber möchten wir heute sprechen. Hallo Suse, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Marie und vielen lieben Dank, dass ich wieder da sein darf. So Marie, ehe wir denn heute mit mir anfangen, fand ich, was ein bisschen zu kurz gekommen ist und was unsere Hörer wahrscheinlich auch total interessiert, wie bist du überhaupt zur Feuerwehr gekommen?
Ja, das ist eigentlich eine relativ kurze, lange Geschichte, versuche es kurz zu halten. Ich bin totale Quereinsteigerin. Ich hatte zwar schon früh mit der Feuerwehr was zu tun, ungefähr mit 7, 8, wo es gegenüber im Haus gebrannt hat. Da habe ich das erste Mal einen Großeinsatz erlebt mit, also es war dunkel, mit Blaulicht, mit Atemschutzgerätenträger. Das hat mich damals sehr erschreckt, aber auch so fasziniert, dass ich gesagt habe, irgendwann möchte ich auf jeden Fall mir das mal anschauen. Das hat sich allerdings ein bisschen hingezogen. Wir sind ständig umgezogen. Ich hatte eigentlich nie eine Chance, irgendwo richtig reinzukommen, außer vielleicht so halb in die Schule. Bis ich dann 2011 in einem kleinen Dorf angekommen bin, damals Zweifachmutter, verheiratet. Und in diesem kleinen Dorf, 300 Seelen haben da gewohnt, hieß es, wir haben Notstand und wir brauchen ganz dringend neue Feuerwehrleute. Und in diesem Dorf gab es tatsächlich keine einzige Frau. Und da war für die Marie klar.
Da muss ich hin.
Da muss ich hin, da muss ich unbedingt rein. Der Feuerwehrchef damals, es war nicht nur der Chef, sondern diese ganze Gruppe an etwas älteren Herren, die natürlich total lieb waren, hatten aber etwas dagegen, Frauen in die Feuerwehr reinzuholen, weil sie hatten die Befürchtung, dass irgendwie ihr Vereinsleben, das auf Männer gepolt war, dann nicht mehr so stattfinden kann. Und tatsächlich war das eine Altersgruppe, wo die Übungen standen nicht im Vordergrund, sondern eher das Geselligsein, so wie man das auch im Dorf kennt, oder mal zusammen wandern und man setzt sich hin und trinkt ein Bier oder damals auch den Wein zusammen. Und wir haben so ein bisschen den Kommandanten, also veräppelt nicht, sondern wir sind gleich zur Presse gegangen, zu dem Fotografen, zu der Zeitung, haben gesagt, heute treten in der Geschichte dieses Dorfes die ersten Frauen in die Feuerwehr ein. Und ich hatte damals meine beste Freundin überredet, dass die mit mir eintritt.
Und dann seid ihr dann mit geballter Frauenpower zusammen hin, ja?
Wir haben dann noch eine Freundin überreden können, sind wir da eingetreten und haben somit als erste Frauen in der Geschichte dieses Dorfes die Feuerwehr, also natürlich nicht gerettet, aber es waren zwei mehr drin. Und wir haben es geschafft, dass wir insgesamt an diesem Tag 10 Leute waren, 3 Frauen, die in die Feuerwehr eingetreten sind, genau. Das war so der Start meiner kleinen Feuerwehrkarriere damals. Wir hatten tatsächlich auch eigentlich gar nichts, also gar nichts ist falsch. Wir hatten ein bisschen was. Was wir nicht hatten, war passende Kleidung. Wir wurden zuerst mal ausgestattet mit Jugendfeuerwehrkleidungssachen, damit wir irgendwas haben, was gepasst hat. Wir hatten in der Feuerwehr kein Auto. Wir hatten nur einen Hänger. Und wenn es gebrannt hat, musste man vom stellvertretenden Wehrführer den Traktor holen und mit dem Hänger. Also es war wie vor 200 Jahren gefühlt. Keine Frauen, Traktor, Hänger.
Verrückt.
Zum Einsatz fahren und der Rest ist einfach hingerannt, weil das Dorf war jetzt nicht so groß.
Ja.
Wir hatten aber tatsächlich auch wieder Glück, weil der stellvertretende Wehrführer damals, der war relativ jung und total engagiert und hat dann gesagt, wir können ja die Feuerwehr einfach aufteilen. Wir machen 2 Gruppen, was ich total toll fand. Die ältere Generation darf so ihr Ding weiterführen und die junge Gruppe, die geht jetzt in die Ausbildung und die wird es am Schluss eigentlich sozusagen reißen. Und das haben wir so gemacht. Und wir durften auch direkt mit den Ausbildungen anfangen. Also wir hatten da gar nicht groß Zeit, sondern eingetreten. 3 Monate später ging die Grundausbildung los. Wir haben gleich den Sprechfunk drangehängt, Atemschutz drangehängt. Und ja, bis ich dann irgendwann von der kleinen Feuerwehr, in dem ich eigentlich nie einen Einsatz erlebt hatte, in die Kernstadt gezogen bin. Und da ging es dann von heute auf morgen wirklich rund.
Gleich los, mitten ins Geschehen.
Mitten ins Geschehen, ja. Also das war sehr spannend. Aber erst auch ab da habe ich eigentlich auch verstanden, was es heißt, ich bin in der Freiwilligen Feuerwehr. Also vorher war ja wirklich das Vereinsleben, das Geselligsein. Man hat ein bisschen was geübt, aber das war mit dem Hänger natürlich überhaupt nicht.
Nicht das Ausmaß, wie man das heute wahrscheinlich kennt. Genau,
nicht in das Ausmaß dieser Kernstadtwehr, die verschiedene Züge hatte. Da kam gleich nicht nur der Rüstzug, der Löschzug, sondern auch der Gefahrgutzug, die Führungsgruppe, die Höhensicherung. Also es waren auf einmal so, wow.
So viele krass, Menschen.
Genau, also Feuerwehr ist so viel mehr als nur, dass es brennt. Und genau, das war so eigentlich mein Eintritt. Ich hatte damals es auch geschafft. Mein Ex-Mann ist auch mit eingetreten. Mein Sohn ist gleich mit in die Feuerwehr eingetreten. Damals noch Jugendfeuerwehr, da war er noch 2 Jahre mit dabei. Und später natürlich dann auch meine Tochter, die nach wie vor voller Herz und voller Seele in der Freiwilligen Feuerwehr ist.
Und damit hast du, glaube ich, auch eine sehr schöne Überleitung zu unserem eigentlichen Thema geschaffen. Im Sinne von, wie machen wir das als Frauen einfach mit einer Zweifach- oder sogar Dreifachbelastung? Genau. Also bei dir Chapeau, ne? Also Job, dann noch das Hobby und dann noch die Kinder nebenbei. Ich habe jetzt nur eine Zweifachbelastung. Aber trotzdem, das so unter einen Hut zu kriegen, glaube ich, ist schon ein guter Spagat, den wir jeden Tag irgendwie so meistern.
Ganz genau.
Und da würde mich einfach mal interessieren, wie gut kriegst du das alles unter einen Hut? Weil, also ich sag mal, Kinder wollen auch irgendwie viel Spaß werden. Ja, sie sind jetzt schon ein bisschen größer und glücklicherweise ist deine Tochter ja auch Feuer und Flamme mit dabei. Aber ja, das in Konstellation, ich denke mir bei meinen 2 Sachen schon, oh ja, das ist schon viel. Und da werde ich auch oft gefragt, so, wie machst du das eigentlich? Aber bei 3, also Chapeau, ich bin begeistert. Würde mich einfach mal interessieren, wie kriegst du das unter Hut? Vielleicht kannst du mir einen Tipp geben für die Zukunft.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal weiß ich selber nicht. Das ist einfach so eine Programmierung, ne? Wenn der Melder geht, muss einfach irgendein System greifen. Also entweder, ich hatte damals das Glück wirklich, dass ich meine Kinder, also wir haben in der Straße der Feuerwehr gewohnt, wo ich dann in der Kernstadt in der Feuerwehr war. Mein Partner war auch in der Feuerwehr, also ich hatte einen neuen Partner. Das heißt, wenn der Melder ging, natürlich haben wir uns untereinander auch abgesprochen, wer jetzt in den Einsatz fährt. Wenn es natürlich wirklich was Schwerwiegendes, was Großes ist, habe ich mich zu der Zeit, wo die Kinder kleiner waren, einfach ein bisschen zurückgenommen und habe den Rico fahren lassen. Und als die Kinder ein bisschen größer waren, durfte ich die Kinder auch mit in die Feuerwehr nehmen. Die hatten dort in der Zentrale ihre Spielsachen und da gab es den Fernseher.
Spielecke,
genau,
super.
Genau. Es war wie eine Spielecke und irgendjemand ist ja auch immer in der Zentrale. Das heißt, ich konnte zum ersten Angriff sozusagen mit rausfahren und wenn sich die Lage irgendwie ein bisschen entschärft hat, dann gab es auch die Möglichkeit, wenn die Kinder nicht ganz so ruhig waren oder es war ein bisschen stressig, dass ich mich habe austauschen lassen. Und da hat meine Feuerwehr auch total toll mitgemacht. Nur so ging es damals auch, weil ich hatte auch keine Oma, kein Opa in der Nähe und du kannst schlecht ein Kind mit 5 und mit 7 alleine zu Hause lassen.
Ja. Schwierig.
Sagen, genau, oh, macht mal euer Ding, Mama und Papa sind mal kurz im Einsatz, 6 Stunden.
Ja,
nee, das geht überhaupt gar nicht.
Dadurch, dass man zeitlich halt einfach gar nicht abschätzen kann, ne? Je nachdem, was
ganz
ist.
Genau. Es kann einfach von Fehlalarm, wir sind in 10 Minuten zurück, wir können auf dem Weg schon wieder umdrehen, bis, was ich auch erlebt hatte, was du wahrscheinlich auch kennst, man ist auf der Autobahn, Gefahrguteinsatz und du stehst einfach 6 Stunden darum und wartest. Genau, in der prallen Sonne, bis irgendetwas passiert. Also nichts Schlimmes, aber dass
es
weitergeht.
Vorangeht, das
genau,
vorangeht,
dass es vorangeht,
ne? Dass der Einsatz abgearbeitet ist.
Also ich kenne das ja nur mit Kindern. Ich war damals immer nur teilzeitberufstätig, was sich natürlich im Laufe der Zeit, wo die Kinder größer waren, geändert hat. Da war ich vollzeitberufstätig, aber in der Phase konnte ich dann auch die Kinder schon alleine lassen. Da hat der Große auf die Kleine aufgepasst. Die wussten, wo die Feuerwehr ist, im Notfall angerufen oder sind in die Feuerwehr gelaufen. Und da bestand ja auch immer noch, dass man sich wieder austauschen lassen kann. Also ganz ehrlich, ich weiß manchmal nicht, wie man es schafft. Man kommt ganz oft an seine Grenzen, nicht nur im Einsatz, sondern auch mit Arbeit und Kindern und Familie. Aber man lernt auch total toll, über sich hinauszuwachsen, habe ich festgestellt. Also man merkt auf einmal so, was man alles fähig ist.
Und wie lang ein Tag doch so sein kann, was man doch bewegen kann, ne?
Ja. Ganz genau. Und ja, da bin ich bei dir gespannt, wie du das machst mit deiner Arbeit, die total krass ist. Und erzähl mal von dir, ist das, wie das bei dir funktioniert mit der Arbeit?
Also beruflich, habe ich ja in der ersten Folge schon mal erwähnt gehabt, bin ich Fachschwester für Anästhesie und Intensivmedizin, habe da tatsächlich eine Vollzeitstelle. Und weil, ja, wie ich schon gesagt habe, mir das noch nicht reichte, bin ich dann noch ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr tätig und das halt schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren. Und das ist ein super Ausgleich für mich. Manchmal frage ich mich, so wie du auch schon sagtest, wie kann man das eigentlich nebenbei so schaffen? Weil, wie gesagt, ich bin im Schnitt irgendwas zwischen 8 und 10 Stunden auf Arbeit. Ja. Und je nachdem, wann der Melder geht, ist es halt mal vor der Schicht, in der Schicht, nach der Schicht. Und das kann man nicht so gut kalkulieren. Und entweder bist du dann gerade auf dem Sprung und fährst dann gleich durch, gleich zum Einsatz und oder fährst zum Gerätehaus. Aber ich muss explizit sagen, ich differenziere da schon ein bisschen. Also sobald ich auf Arbeit bin, steht bei mir der Patient im Fokus. Jetzt kann man natürlich perspektivisch das sehen. Je nach Einsatzgeschehen kann das natürlich auch sein, dass der Patient im Endeffekt dann doch nachher bei mir landet. Aber tendenziell haben die Patienten, die bei mir vor Ort sind, erstmal ein akutes Problem. Und auch wenn es gesetzestechnisch vorgesehen wäre, also ich dürfte rein theoretisch von der Gesetzeslage her meinen Arbeitsort verlassen, meine Arbeit stehen und fallen lassen, ja, weil die Feuerwehr über meinem Arbeitgeber steht. Und von daher bin ich da rechtlich abgesichert in dem Moment, wo ich sagen könnte, okay, jetzt geht der Melder und tschüss. Und ich bin durch die Tür. Ich muss aber sagen, für mich persönlich, ich kann das mit mir nicht vereinbaren, weil wenn ich so einen Intensivpatienten habe, der wirklich eine intensive Betreuung braucht und auch einfach Hilfe bei Beatmungsmodis etc., dann kann ich nicht sagen, ja, gucken wir mal auf, was dann ist, weil wir hatten es ja eben schon, wenn dann eben mal der Einsatz kommt, was dann vielleicht doch nur ein Fehlalarm ist. Oder ich will gar keine Ölspur etwas absprechen, aber ich sag mal, ja, es gibt ja kleinere Einsätze. Und dann abwägen die Ölspur im Verhältnis zu meinem Patienten, muss ich ganz ehrlich gestehen, dann bleibe ich auf Arbeit. Also sobald ich auf Arbeit bin, bin ich auf Arbeit. Wenn ich dann Feierabend habe oder das vor meiner Schicht passiert, gerne, dann bin ich sofort dabei. Es gab auch schon Tage, wo ich wusste, oh, ging der Melder, ich fahre hin, oh, schaffe ich noch, habe ich noch genug Zeit? Und dann sind wir so standardmäßig bei den Einsätzen, oh, es dauert doch ein bisschen länger, ist ein bisschen ausgeartet, sind so statt 3 Stunden 4 Stunden geworden. Ui, müsst jetzt aber gleich zur Arbeit. Ja. Auch das kennen meine Kollegen, kommt nicht häufig vor im Jahr, aber auch das, dann gibt's einen Anruf. Liebe Kollegen, ich hänge hier noch fest, ich versuche mich auslösen zu lassen, ich komme ein paar Minuten später. Meine Kollegen, ich habe ein super tolles Team, muss ich sagen, die arbeiten dann, ja, wenn es doof läuft, erstmal für mich mit. Ich versuche natürlich schnellstmöglichst dann auf Arbeit zu erscheinen und dann, wie gesagt, denen die Arbeit wieder abzunehmen und habe aber einen sehr guten Arbeitgeber, wo ich ehrlich gestehen muss, der unterstützt mich. Ich lasse es natürlich auch nicht ausarten, das ist natürlich auch immer ganz wichtig, aber das ist schon was, eine Kombi, die sich sehr gut kombinieren lässt und glücklicherweise ganz gut funktioniert. Auch wenn es so Tage gibt, wo man denkt, man kommt von der Schicht, dann fährt man zum Lehrgang und Ruhezeiten. Naja, wo ja, waren genau, die da so wirklich? Ja. Ne? Oder hast du auch eine Brandsicherheitswache dann abends, so ist dann doch wieder ein bisschen länger gegangen, nächsten Tag hast du Schicht. Also manchmal frage ich mich schon, wie das so möglich war, aber ich glaube, wenn du wirklich für etwas brennst, was du machst, dann ist Zeit auch relativ.
Ja, aber empfindest du dann tatsächlich Feuerwehr noch wirklich als einen Ausgleich?
Also für mich persönlich ja, weil ich glaube, sonst könnte ich es auch nicht machen. Also ich glaube, wenn ich feststellen würde, dass Feuerwehr mich persönlich stressen würde, dann hätte ich definitiv das falsche Hobby. Also da wäre ich da komplett verkehrt.
Kann ich auch von mir sagen. Also egal, wie hart es ist, wenn ich weiß, ich habe eine Feuerwehrübung, dann ist immer so noch so, man freut sich auf die Kameraden. Man ist ja trotzdem, trotz der Ausbildung und wie anstrengend es sein könnte, sieht man sich. Und auch nach der Übung kann man noch zusammensitzen und gemeinsam philosophieren, was als nächstes ansteht.
Ja, vor allen Dingen das Miteinander, ne? Ja. Einfach dieser Austausch, die Sozialkompetenz, die Kommunikation. Das ist ja gar nicht, natürlich freuen wir uns auf jede Übung, jeden Einsatz, den wir haben. Um Gottes Willen, das will ich gar nicht absprechen. Und das macht auch unglaublich viel Spaß. Aber dieses Zwischenmenschliche, das ist ein Wir-Gefühl. Wenn man das noch nicht erlebt hat oder noch nicht mitbekommen hat, das kann man so gar nicht beschreiben. Das muss man einfach mal erlebt haben. Und ich glaube, wenn man da einmal ja mit infiziert ist, dann kann man da auch nicht mehr weg.
Ja, ich habe dich ja über Social Media kennen und lieben gelernt, sagen wir es mal so. Wir kennen uns, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren, also schon ein paar Jahre.
Kommt schon ein paar Jahre zusammen, ja.
Genau, und man beobachtet ja trotzdem, also die Menschen, denen man auf Social Media folgt. Und ich schaue auch gerne deine Stories an, weil du tatsächlich ja auch über Social Media viel über Feuerwehr erzählst, über deine Ausbildung, über Sondersachen, an denen du teilnimmst, auch speziell für Feuerwehrfrauen. Und ich erinnere mich wirklich noch dran, es kam Tag X und ich schaue deine Story an. Und in dieser Story hast du erzählt, dass du Krebs hast. Da kriege ich gerade schon wieder Gänsehaut.
Ja, also, bist du nicht alleine mit?
Ja, und wir kennen ja viele Menschen zusammen über Social Media und man unterhält sich auch und wir haben unsere WhatsApp-Gruppen. Und es war so der Punkt, wo alle gezittert haben und wir alle an dich gedacht haben. Und ja, ich bin gerade so ein bisschen sprachlos, weil ich wirklich das Gefühl von damals habe. Magst du mir erzählen, wie du damit umgegangen bist? Das war ja dann nochmal eine Belastung. Wie gingst du mit der Arbeit um? Hast du trotzdem Feuerwehr gemacht? Magst du mir darüber was erzählen?
Sehr gerne. Also so ein bisschen habe ich, wie du ja schon sagtest, das über die Story natürlich auch geteilt. Und das war für mich vielleicht eine Kurzschlussreaktion, dass ich gesagt habe, okay, das ist so mein Ventil, dass ich das erstmal ablasse. Irgendwo musst du das jetzt loswerden. Und ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, es war der 8. März, das ist Frauentag. Und ich bin nach Hause gefahren und wollte mit meiner Mama noch zusammen den Frauentag feiern. Und den Tag ging es mir schon nicht so. Und das war ja schon länger ein bisschen im Argen und ich habe es lange vermutet, dass irgendwas nicht stimmt. Jetzt muss man sagen, natürlich ich als Fachidiot, man hat so eine Vermutung, man hat ein Ausschlusskriterium. Und im Endeffekt habe ich eigentlich auch nur noch darauf gewartet, dass ich die Bestätigung kriege. Also man muss ehrlicherweise sagen, ich habe lange vermutet, dass ich Krebs hat, man hat aber nichts gefunden.
Okay.
Also nichts Explizites, wo man jetzt sagen könnte, okay, das ist es. Und dann zog sich das und dann war es tatsächlich diese Story, die du sagtest, wie ein schlechter Aprilscherz. Jeder hat
ganz
gedacht,
genau.
Ich
kann nicht wahr sein.
So, hä? Das gibt's gar nicht. Gibt es nicht, genau. Nein, ich hatte dann tatsächlich zum 1. April die feststehende Diagnose nach sämtlichen Untersuchungen und Co., dass es ein Hodgkin-Lymphom war, also Lymphdrüsenkrebs, bösartiger Lymphdrüsenkrebs. Und der hatte halt sich, ja, mein Haupttumor lag bei mir in der Leiste, der meinen Eierstock verdrängt hat, an Leber, Milz, Lunge und im Halsbereich und auch im Achselbereich. Also da, wo man halt Lymphgefäß hat, hatte ich halt auch Krebs. Und ich sage immer liebevoll, einmal von Hacken bis Nacken. Also man mit viel Humor, muss man ganz ehrlich sagen. Und das war auch, glaube ich, das, was mich in der Zeit so ein bisschen geprägt hat. Wir haben unglaublich viel mit Humor genommen. Und mir war es ganz, ganz wichtig, also machen wir uns nichts vor, das ist natürlich eine Diagnose und das ist ein Bänger, die jeden erstmal dahinstellt. Ich war eine Blüte meines Lebens. Ich habe gedacht, jetzt kann ich durchstarten, jetzt geht's los. Mhm. Und auf einmal stehst du da und denkst, ja, alles klar, ich bin 60 plus und das Leben ist vorbei. Weil es ging wirklich nichts mehr. Ich war zwischendurch gefühlt ein Vollpflegefall, also bis auf Schlafen, Essen, was mir zeitweise auch gereicht werden musste. Und den ganzen Therapien war mit mir nichts anzufangen. Ich war zwar da, aber irgendwie auch nicht. Also die schlimmste Phase für mich war, wie die Chemotherapie sich im Endeffekt darauf, ja, auf mich im Endeffekt ausgewirkt hat. Von der Optik mal ganz zu schweigen. Also ich hätte Mord begehen können, weil ich nicht ein einziges Haar hatte. Ja, ich hatte keine Augenbrauen mehr, keine Wimpern, keine Kopfhaare.
Du hast das ja trotz des Schicksals alles mit uns auf Social Media geteilt. Also,
ja. Das war schon.
Deine ganzen Freunde sozusagen, die du aus dem Netzwerk kennst. Also wir haben alle mitgefiebert, gezittert, Energie geschickt, Mut zugesprochen.
Und das war auch gut. Und das war im Endeffekt auch das, was mich auch so ein bisschen bestärkt hat, einfach durchzuhalten. Jetzt nicht nur für mich, weil ich noch was vorhatte und Pläne hatte und unbedingt was erreichen wollte, erleben wollte, um Gottes Willen. Aber ich hatte auch irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, ey, da gibt so viele Menschen, die, weil ich die noch sehen wollte oder kennenlernen wollte oder mit denen was machen wollte. Es gab so viele, die irgendwie mit an mich gedacht haben. Und dann kann ich jetzt hier nicht sitzen wie so ein Trauerkloß und sagen, ja, war es jetzt so? Ging nicht. Also man muss halt auch ehrlicherweise sagen, ja, begrüßt wurde ich von meinem Onkologen. Ja, Frau Engert, ich muss Ihnen ehrlicherweise gestehen, Ihre Krebsart ist schon scheiße. Also der hat sehr klare Worte gefunden, weil er wusste, okay, kann er bei mir bringen, weil alles andere ist eh nicht. Aber sagt er, mittlerweile kann man ihn gut therapieren. Und jetzt dürft ihr euch das vorstellen, du sitzt da, kriegst so eine Diagnose und du bist wie in so einer Bubble. Das Einzige, was ich von diesem Gespräch, was er mir erzählt hat, wie es weitergeht, was jetzt kommt und wie wir das jetzt so machen und wie lange das dauert, war, man kann das gut therapieren. Das war der einzige Zipfel, an dem ich mich so festgehalten habe und gesagt habe, gute Therapie, so, ja, das wird's. Eine gute Therapie, irgendwie kriegen wir das schon hin. Egal wie und egal auf welche Kosten von. Für mich war klar, da kommt man auf jeden Fall durch. Und man muss ehrlicherweise gestehen, jetzt nicht nur über die Community, sondern auch durch meine Kameradschaft und mein Freundes- und Familienkreis, wenn die nicht vor Ort gewesen wären und so für mich da gewesen wären und so Kleinigkeiten wie im Sinne von, wir bringen dir mal ein Mützchen oder ein paar dicke Socken oder wir haben was Leckeres für dich zu essen gekocht, auch wenn ich das alles nicht geschmeckt habe, das steht mal auf einem anderen Blatt Papier, aber war das einfach schön, so eine Geste zu erleben und nicht gefühlt nicht alleine zu sein. Also ich glaube, es ist unglaublich schwer, wenn man durch sowas alleine durch müsste. Aber das habe ich glücklicherweise nicht erfahren müssen, weil ich wirklich viele liebe Menschen um mich rum hatte, die gesagt haben, alles klar, wir sind für dich da, egal was ist, und auch einfach Hilfe angeboten haben. Ich weiß noch ziemlich genau, wie ich es meinen Kollegen gesagt habe. Das war auf meiner, ja, mecklenburgischen Art und Weise, fand ich mich lustig.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Also es gibt so Crumb-Chips, die mag ich sehr gerne. Okay. Ich weiß nicht, ob du die kennst. So.
Diese
ja, genau, ja, so Crumb-Chips. Ja. So. Und weil ich ja von der Küste komme und mich lustig fand und ich die sehr gerne esse, bin ich auf Arbeit gefahren und habe halt gesagt, so Kollegen, damit ihr jetzt wisst, was hier los ist, und habe halt so eine Packung Crumb-Chips auf den Tisch geschmissen.
Okay,
das also mich lustig, die Überleitung, das hat man nicht so...
Ich habe auch gerade überlegt. Aber klar,
Crumb-Chips, Krebs, so. Ja, ich fand die Überleitung gut. Okay. Meine Kollegen haben mich nur angeguckt, was? Nee, ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, doch. Ich sag, der Krebs ist los. Und dann so, hä? Ja, ich sag, ich komme jetzt erstmal nicht. Wie, du kommst jetzt erstmal nicht? Ja, ich sag, ich habe Krebs. Bis sie das, also krass, ja. Ich fand mich total lustig, weil ich das so ein bisschen auflockern wollte. Aber wie willst du das rüberbringen? Das kannst du nicht nett rüberbringen. Das wird definitiv bescheiden. Und von daher fand ich mich lustig, dass ich gesagt habe, der Krebs ist los, und die Dinger da auf den Tisch geschmissen habe und gesagt habe, so, jetzt wisst ihr Bescheid, was ist. Ich komme erstmal nicht. Und dann eigentlich nur in entsetzte Gesichter geguckt habe und ja, der Humor wohl nicht so ankam, wie ich das gesehen habe. Aber für mich war es die humorvolle Art, das rüberzubringen und das so ein bisschen mit Leichtigkeit zu sehen im Verhältnis zu, ja, es ist ja doch ein sehr ernstes Thema.
Genau, krasses Thema.
Genau, und man kann halt, ja, von bis ist da, glaube ich, alles möglich, aber wir wollten halt das ein bisschen mit Humor rüberbringen. Ja, meinen Kameraden musste ich ja einweihen, weil ich ja aufgrund der Chemotherapie, ich war immundepressiv und maximal immundepressiv. Okay. Zeitweise war selbst mein Partner zu gefährlich für mich, dass wir getrennt schlafen mussten, weil sobald der nun Hüsteli hatte oder Co., musste der halt weit von mir weg sein, damit ich nicht irgendeine Infektion kriege, weil das hätte mir beschert, dass ich definitiv im Krankenhaus bleiben darf. Und von daher haben wir da großartig für gesorgt, dass ich wirklich nur in dieser Aplasiewoche, in der ich war, keine Menschen gesehen habe, und es gab eine Woche zwischen den Therapien, wo ich mal ein bisschen unter Menschen durfte, auch mit Abstand und so, und dann habe ich auch mal meine Kameraden gesehen, vielleicht auch mal,
von der Feuerwehr.
Genau, natürlich, das war Balsam für die Seele, ne? Ja. Also dann wenigstens mal kurz vorbeigucken, einfach nur die Leute mal wieder sehen, das, was wir vorhin schon hatten, einfach dieses Zwischenmenschliche.
Ja.
Es sollte nicht darum gehen, wie es mir jetzt gerade geht, ich wollte einfach nur mal wissen, ein bisschen Normalität haben, was machen die Leute so, was ist so passiert, und nicht dieser Alltag, den ich eh jeden Tag hatte.
Woher hast du denn deine Kraft genommen und den Mut? Kam das vielleicht auch durch die Feuerwehr?
Also ich würde sagen, die Feuerwehr hatte auf jeden Fall auch einen großen Einfluss darauf, weil ich einfach diesen Rückhalt auch hatte. Hm. Und ich auch einfach wusste, das ist ein ja beständiges System, in das ich auf jeden Fall zurückkehren möchte.
Ja.
Und ich habe nicht all die Jahre meine Ausbildung genossen und wirklich Schweiß und Blut im Endeffekt auch gelassen, um dann zu sagen, das war's jetzt. So, also für mich war klar, ich war immer wie so ein Pferd im Endeffekt, was in so einer Box stand und wieder losrennen wollte. Und für mich war klar, da will ich wieder hin. Also mein Ziel war wirklich, ich will wieder mein PA-Gerät aufsetzen. Mhm. Ich will da wieder hinkommen. Ich will wieder vorne mit dabei sein. Ob das jetzt so Wunschdenken war, das war zeitweise etwas schwammig, ja. Aber umso mehr Chemotherapien ich hinter mir hatte, umso klarer wurde das auch, dass das Ziel klar definiert ist und auch nicht unmöglich ist, definitiv.
Also wir haben uns natürlich gefreut, dass du diesen Mut und diese Kraft hast. Ich habe mitgezittert. Ich habe jetzt auch schon wieder nasse Hände, weil ich mich genau an die Zeit zurückerinnere. Und ich glaube, unsere Folge ist schon wieder rum. Wir haben ganz lange gesprochen. Und vielleicht magst du auch nochmal zu mir kommen, weil ich glaube, wir haben ganz viele tolle, spannende Themen rund um Feuerwehr, auch vielleicht nochmal Frauen oder nochmal gezielt auf Ausbildung drauf eingehen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auch heute nochmal über euer Feedback. Und wie gesagt, wenn ihr euch selber vorstellen könnt, mal zu mir zu kommen, und ihr habt interessante Themen, über die wir sprechen können, dann schreibt mir einfach gerne eine E-Mail. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss, eure Marie.
Marie brennt, der Feuerwehr-Podcast.